Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
Und heute geht es um Rechtsschutzversicherungen. Hallo und herzlich willkommen bei der Rechtsbelehrung Folge 29, die heute ausnahmsweise und zum allerersten Mal von mir, von mir alleine bestritten werden. Das ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber ohne Thomas Schwenke bestritten werden muss, der sich in ein stilles Kämmerchen zurückgezogen hat, um dort an einer großen Sache zu arbeiten. Vielleicht wird er davon auch hier mal erzählen. Kurz zur letzten Folge noch, war ja mit Dr. Ulf Burmeier über Landesverrat, ist sehr gut angekommen. Ich habe wenig Kommentare per se mitbekommen, aber sie ist gut angekommen im Sinne von, dass sie häufig weitergereicht worden ist. Wenn sie gefallen hat, gefällt auch uns das. So, heute habe ich hier nicht eine ganze Kanzlei zu Gast, aber doch einen guten Teil einer Kanzlei, und zwar der Kanzlei Hönig. Berliner kennen vielleicht die Wanne, die ab und zu mal rumsteht. Und da ist einerseits der Namensgeber, Herr Carsten Hönig. Hallo und guten Tag.
Ja, schönen guten Abend.
Und andererseits Thomas Kümmerle, auch Anwalt in der Kanzlei, ist richtig so, oder?
Das ist richtig so, guten Abend.
Genau. Und wir haben auch quasi die beiden großen Stufen des Rechts hier vertreten, das Zivilrecht. Ja. Und das Strafrecht?
Ja.
Ich habe bis jetzt alles richtig gemacht.
Also ein bisschen Verkehrsrecht ist auch noch mit dabei.
Ist Verkehrsrecht zivil oder Strafrecht? Beides, oder?
Beides,
sowohl als auch. Also mit zwei Anwälten und ohne Thomas Unterstützung fühle ich mich jetzt so ein bisschen, also fast wie im Kreuzverhör. Das ist ein bisschen ungewohnt. Also falls ich heute vorsichtiger frage als sonst, liegt es daran, dass Thomas nicht da ist. Thomas, wo bist du? Okay, gut. Es geht heute um Rechtsschutzversicherung. Was ich tatsächlich spannend finde, dass sich das Thema überhaupt ergeben hat, weil... Also ich persönlich bin überhaupt kein großer Fan von Versicherungen per se. Habe also auch wirklich mir eine Haftpflichtversicherung erst zugelegt, weil alle meine Familienmitglieder gesagt haben, Markus, das geht ohne nicht, du musst es haben. Und dann hat einer meiner Familienmitglieder, der immer in so Portalen unterwegs ist, wo es so Sonderangebote gibt, hat irgendwann mal so ein Ding rausgefischt, wo er für 40 Millionen Euro oder keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt haftpflichtversichert. Aber ich bin zum Beispiel nicht rechtsschutzversichert, weil ich ja, also das hat man häufiger schon gehört in dem Podcast, so ein bisschen skeptisch bin, was die ganze Rechtssache angeht, weil die so ungreifbar ist und ich auch so denke, also mit der Versicherung, die stellen sich doch eh immer an und dann noch bei so einem schwammigen Ding wie ein Recht, da sagen die Leute eh immer schon, es kommt darauf an, und naja, ich war mir da ein bisschen unsicher. Und habe jetzt mitbekommen, es gibt Ärger zwischen den Anwälten und der Rechtsschutzversicherung, und deswegen ist das auch, also falls heute jemand denkt, es wird so eine Art Versicherungsberatung, da muss ich enttäuschen. Es geht tatsächlich darum, das aus der Perspektive dessen darzustellen, für die man das eigentlich abschließt. Weil als normaler User, als Kunde denkt man ja, ich schließe eine Rechtsschutzversicherung ab, und dann ist das mit den Anwälten überlegt. Also bei der Krankenschutzversicherung ist es ähnlich. Krankenversicherung, man bezahlt den Arzt nicht selber. Und da genau darum wird es gehen. Wie ist denn das aus Perspektive des Arztes, also Anwalts, mit der Rechtsschutzversicherung? Aber bevor wir dazu kommen, was es für Probleme geben kann, würde ich tatsächlich erstmal ganz grundsätzlich klären, was eine Rechtsschutzversicherung ist. Also die Folgen gehen immer so im juristischen Sinne, weil praktisch gesehen, so stelle ich mir das vor und so wird das ja auch angepriesen, ist, ich schließe eine Versicherung für den Fall ab, dass ich einen Anwalt brauche, und wenn ich einen Anwalt brauche, muss ich den nicht bezahlen, weil ich habe meine Versicherungsprämie bezahlt. Das übernimmt dann die Versicherung. Ist das so erstmal korrekt?
Ja, im Prinzip schon. Es kommt drauf an. Du hast es ja eben schon richtig gesagt. Der Rechtsschutzversicherungsvertrag, der stellt den Versicherungsnehmer frei von Risiken, die im Zusammenhang mit der Durchsetzung oder mit der Abwehr von Ansprüchen eben entstehen können. Jetzt haben wir den juristischen Vortrag mal so ein bisschen verklausuliert dargestellt. Entscheidend ist Folgendes. Der Verbraucher, der Versicherungsnehmer, mal ein bisschen weiter fassen, geht zu einem Anwalt und beauftragt den mit der Durchsetzung eines Schadensersatzanspruchs. Mhm. Dann sagt der Anwalt, okay, mache ich gerne, aber das kostet Geld. Wenn ich für dich arbeite, eine Dienstleistung erbringe, dann musst du halt eben auch den Lohn dafür zahlen. Und der richtet sich dann entweder nach einer Vereinbarung oder nach der Höhe des Gegenstandswerts im Zivilrecht. Und dann muss der Versicherungsnehmer, der Auftraggeber, der Mandant, dann eben dieses Honorar entweder vorschussweise bezahlen oder am Schluss des Mandats. Mhm. Diese Kosten, die Anwaltskosten, die übernimmt dann der Rechtsschutzversicherer, wenn der entsprechende Vertrag dann abgeschlossen worden ist.
Theoretisch.
Theoretisch. Mhm. Ja, in der Praxis dann teilweise auch. Das ist aber nicht alles. Denn wenn der Anwalt dann in dem Moment losgeht und erhebt beispielsweise Klage, dann werden die Richter bzw. das Gericht auch nicht kostenlos arbeiten. Die verlangen dann halt eben Gerichtsgebühren, den Gerichtskostenvorschuss, Verfahrenskosten, Gerichtskosten. Auch diese Kosten muss dann so ein Rechtsschutzversicherer, wenn die vertraglichen Bedingungen da erfüllt sind, auch erstatten. Und das setzt sich dann fort. Im gerichtlichen Verfahren werden Zeugen gehört. Da entstehen Auslagen der Zeugen. Wenn dann anschließend das so weit kommt, dass der Mandant, der Auftraggeber, der Versicherungsnehmer, wenn der dann die Kosten, die Verfahrenskosten übernehmen muss, dann muss er auch diese Zeugenauslagen erstatten und bezahlen. Auch das übernimmt der Rechtsschutzversicherer. Das geht weiter. Das sind alles noch Kosten, die einigermaßen überschaubar sind. Kritisch wird es dann in dem Moment, wo der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen beauftragen muss, um einen Beweis zu führen, dass das Dach undicht ist oder weil das Dach undicht ist, muss er halt eben nachweisen, dass der Dachdecker da was falsch gemacht hat. Dafür braucht man regelmäßig dann ein Sachverständigengutachten. Mhm. Und diese Gutachterkosten, die Sachverständigenkosten, die werden dann Teil des Verfahrens im Rahmen des Gerichtsverfahrens. Entstehen dann diese Sachverständigenkosten, die müssen auch vom Versicherer halt eben dann auch erstattet werden. Das ist so dieser zivilrechtliche Bereich.
Und, aber ist das so, dass da immer alle diese Teile drin sind oder gibt es dann auch so verschiedene Pakete? Also wir zahlen nur die Anwaltskosten, aber nicht die Gerichtskosten oder wir zahlen Sachverständigenkosten nur in Höhe von zu bis oder ist es immer dieses Pauschalding?
Ja, nein. Ist beides. Und zwar werden Unterschiede gemacht je nach Sparte. Das, was ich jetzt dargestellt habe mit dem Zivilverfahren, mit Klageverfahren, Dachdecker, Schadensersatzansprüche, Sachmängelgewährleistung und so weiter, das ist ein zivilrechtlicher Bereich. Mhm. Der wird in aller Regel von einer bestimmten Sparte, der allgemeinen Rechtsschutz, halt eben abgedeckt. Wenn man aber dann mal überlegt, man geht in den verwaltungsrechtlichen Bereich hinein, beispielsweise es geht um die Fahrerlaubnis, weil die Behörde meint, man müsste halt eben mal so eine MPU machen und will dann sowas in dieser Richtung. Dann sind wir im Verwaltungsrecht, Bauerlaubnis, Erteilung oder halt eben Versagung. Dann sind wir im Verwaltungsrecht. Auch dafür gibt es bestimmte Sparten von Rechtsschutz.
Also Rechtsschutzversicherung gibt es sozusagen. Gibt es in Abteilungen. Man kauft nicht eine für alles, sondern...
Genau so sieht es aus, ja. Okay. Dann gibt es halt eben Verkehrsrechtsschutz, alles was mit Verkehr zu tun hat, mit Straßenverkehr zu tun hat. Da hat man halt eben diese Ordnungswidrigkeiten und teilweise auch Strafsachen. Auch da werden halt eben die Verteidigerkosten übernommen. In diesen Bereichen unterscheiden die sich. Wenn man aber dann innerhalb eines Bereichs ist, dann werden sowohl Rechtsanwaltskosten als auch dann Verfahrenskosten, Gerichtskosten erstattet. Ich glaube, im Familienrecht ist das ein bisschen was anderes. Ne?
Also im Familienrecht findet keine Zahlung von Rechtsschutzversicherung statt, weil das sind die sogenannten Risikoausschlüsse, weil so eine Rechtsschutzversicherung versichert ja nur Bereiche, wo das Risiko für sie und die Kosten überschaubar sind. Da sind halt bestimmte Rechtsgebiete einfach mal ausgeschlossen, Erbrecht. Und mit den neuen Versicherungsbedingungen zum Beispiel auch so Sachen, dass man bei Verlustgeschäften, Aktien, Wertpapiergeschäften halt keinen Versicherungsschutz mehr genießt. Das ist jetzt ausgeschlossen, weil zu teuer.
Also bei allen?
Da gibt's das ist dann bei allen so. Also ja, bis 94 hat Versicherungsbedingungen, die Rechtsschutzversicherer, die waren überall gleich. Die wurden vom Gesamtverband der deutschen Versicherer festgelegt und danach hat man das dann halt freigestellt. Es gibt halt so Musterbedingungen, die halt jeder Rechtsschutzversicherer ein bisschen anpasst, um sich abzugrenzen und dann halt sagt, ja, meine sind irgendwie toller, weil ich habe das und das drin.
Okay, aber so grundsätzlich gilt das für alle. Wie viele verschiedene Abteilungen, also wie viele verschiedene Rechtsschutzversicherungen kann ich denn abschließen?
Ja, grundsätzlich reicht eigentlich eine, wenn sie gut ist.
Ach so, also das gibt es schon auch, dass man es nicht in Sparten unterteilt.
Sondern nein, also man bucht ja bei so einer Rechtsschutzversicherung ein Paket und weil du vorhin sagtest, dein Bruder war das, der da für dich da online eine Versicherung rausgesucht hat, kann man bei Rechtsschutzversicherung auch machen, da gibt es auch so Portale, wo man vergleichen kann. Problem ist halt, es gibt ja individuelle Lebenssituationen und so eine Rechtsschutzversicherung sollte dann schon darauf abgestellt sein, in welchem Lebensabschnitt oder welche Situation man sich befindet. Also zum Beispiel eine Berufsrechtsschutzversicherung, die Arbeitsrecht abdeckt, macht für einen Rentner jetzt wenig Sinn. Mhm. Ja? Okay. Deswegen, ja, es macht schon Sinn, sich da ein bisschen genauer zu informieren und nicht einfach da ein paar Klicks zu setzen und zu sagen, hey, die ist billig, die will ich.
Okay. Und die gilt tatsächlich auch für Strafrecht.
Und die eingeschränkt.
Okay.
Also Strafrecht ist ein heikles Thema, wenn du darauf zu sprechen kommst jetzt. Es gibt ja nur Straftaten, die relativ spektakulär sind, die dann auch in den Zeitungen mit den großen Buchstaben vorne auf der Seite 1 stehen. Das sind alles solche Fälle, die von den Rechtsschutzversicherern nicht gerne angepackt werden oder gar nicht angepackt werden. Das heißt also gerade diese Kapitalstrafsachen, Mord, Totschlag und solche Sachen, Verbrechen, also Straftaten, die im Mindestmaß mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden, all die lassen sich nicht versichern. Das heißt also, die Kosten für eine Verteidigung gegen einen Verbrechensvorwurf übernimmt kein Rechtsschutzversicherer.
Okay.
Es gibt aber Straftaten, die kann man fahrlässig begehen. Eine fahrlässige Tötung beispielsweise im Straßenverkehr. Also jemand Rotlichtverstoß oder halt eben rechts abbiegen, Fahrradfahrer, diese Kollision. Da setzt der Rechtsschutzversicherer wieder an und sagt halt eben, die Kosten der Verteidigung gegen so einen Vorwurf übernehmen wir, weil der eben fahrlässig begangen worden ist. Mhm. Und dann gibt es halt eben noch andere Straftaten, die sich im Vergehensbereich, jetzt fangen wir an technisch zu werden, also das sind so kleinere Straftaten, die nicht im Mindestmaß mit einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden, sondern manchmal auch mit einer Geldstrafe oder mit einer kleineren Freiheitsstrafe. Also mit 3 Monaten, 6 Monaten gibt es da solche unteren Grenzen. Da gibt es auch Spezialrechtsschutz.
Okay. Und ist das so, greift die Rechtsschutzversicherung erst, wenn das Ding wirklich vor Gericht war oder auch vorher schon?
Nee, auch vorher schon. Es gibt ja, also gut, ich habe an meinem Gebiet ist es Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht. Da gibt es halt eben den Bußgeldbescheid. Der wird ja verschickt von der Bußgeldstelle. Mhm. Und gegen diesen Bußgeldbescheid kann man Einspruch einlegen und den begründen lassen durch einen Verteidiger, durch einen Rechtsanwalt. Auch diese Kosten werden dann letztendlich vom Rechtsschutzversicherer übernommen. Mhm. Im zivilrechtlichen Bereich, da kannst du was so sagen, Thomas.
Genau, wollte ich gerade fragen. Also diese, also da beim Zivilrecht sehe ich nochmal einen Schritt zurück. Die übernehmen also nicht nur, wenn mich jemand verklagt und ich dann einen Anwalt brauche, um mich zu verteidigen, sondern die übernehmen auch, wenn ich jemanden verklage?
Nein, da muss ich kurz korrigieren. Okay. Also Abwehr von Schadenersatzansprüchen ist generell bei einer Rechtsschutzversicherung nicht mit umfasst. Gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin, Verkehrsunfallregulierung, ist es halt so, die Mandanten rufen an und sind furchtbar entsetzt. Ich habe eine Klage erhalten und ich möchte sie jetzt beauftragen. Dann sage ich mal, das ist nett, aber geht nicht, weil da müssen sie zu ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung. Ja? Weil die kümmert sich darum, dass sie nicht unberechtigt in Anspruch genommen werden. Anders halt, wenn die Mandanten dann meinen, selber jetzt einen Anspruch gegen ihren Unfallgegner geltend machen zu können und sagen, ja, der hat mir doch die Vorfahrt genommen und die Versicherung zahlt nicht, machen Sie mal was. Das ist vom Rechtsschutzversicherungsvertrag umfasst und da ist halt auch diese vorgerichtliche Tätigkeit, die ist ja eigentlich das Ziel, dass man so einen Schaden halt ohne die rechtliche Hilfe dann durchsetzt und der Mandant sich dann ein neues Auto kaufen kann. Das zahlen die Rechtsschutzversicherungen, aber spannend wird es dann wirklich, wenn die Versicherung sich querstellt und sagt, wir zahlen hier halt nur prozentual, weil wir der Meinung sind, dein Mandant hat jetzt den Unfall mitverschuldet. Weil wenn man dann klagen will, sind die Mandanten ohne Rechtsschutzversicherung dann doch schon sehr im Hintertreffen, weil mit einer Klage kann man schon einen gewissen Druck aufbauen. Ne? Das ist natürlich sehr bequem.
Aber also nochmal, also dieses, also die übernehmen das auch, wenn man sich sozusagen vor Gericht, vor dem Gerichtsverfahren einigt. Ja. Aber also das Extremfall ist ja sagen, jemand, es gibt ja das Klischeebild vom klagewütigen Streithandel so. Und jetzt kann ich mir vorstellen, die Versicherungen wollen jetzt auch nicht, dass jemand wegen jedem Mist zum Anwalt läuft und sagt so, jetzt verklage ich dem, weil sein Hund auf meinen Zaun geschissen hat.
Ja,
also gibt es da irgendwie so Bagatellgrenzen oder sagen die so irgendwie nur einen Fall pro Monat oder sowas?
Nein, also es gibt ein Regulativ in dem Sinne, dass die Versicherung sagen kann, also bei mangelnder Erfolgsaussicht können wir dir jetzt den Deckungsschutz, also die Zahlung deines Anwalts verweigern und bei Mutwilligkeit. Mhm. Ja, da wären wir dann in dem Bereich des sogenannten Prozesshandels, der jetzt irgendwie seinen Nachbarn verklagen will, weil der Hund irgendwie sich nicht benimmt.
Ja, was ist Mutwilligkeit?
Ja, Mutwilligkeit ist, wenn man also davon ausgeht, dass also hier... Obwohl, sagen ja häufig Mandanten, es geht mir ums Prinzip und nicht ums Geld, aber in dem Fall ist es ja dann wirklich extrem, dass die Leute also wegen jedem, wegen jeder Bagatelle der Meinung sind, da irgendwie einen Anwalt beauftragen zu müssen. Außerdem ist natürlich nach jedem Versicherungsfall, also wenn halt die Rechtsschutzversicherung in Anspruch genommen wurde, die Versicherung auch berechtigt, den Versicherungsnehmer, sprich Kunden, rauszuschmeißen. Die können ihn dann kündigen. Ne?
Verstehe.
Würden sie dann auch tun.
Ist aber im Einzelfall auch unterschiedlich geregelt. Bei einigen Versicherungsbedingungen ist das geregelt, dass schon nach der ersten Inanspruchnahme so ein Kündigungsrecht besteht. Bei manchen halt eben erst nach zweien pro Jahr. Und andere Versicherer, jedenfalls die Erfahrung, die wir in unserer Kanzlei gemacht haben, die warten so 4, 5, 6 Fälle ab, bevor sie mal eine gelbe Karte rausschicken. Mhm. Die sind natürlich dann ein bisschen besser geeignet für den Fall, den du, Thomas, da gerade, Markus, den du gerade dargestellt hast mit dem Prozesshandel.
Mhm. Okay, verstehe.
Aber da ist halt eben so ein Regulativ drin, wer zu viel die Rechtsschutzversicherung dann in Anspruch nimmt, der fliegt raus.
Also ein Extremfall aus der Praxis wäre jetzt noch ein Mandant, der hat irgendwie mal noch in relativ kurzer Zeit 3 Unfälle, die alle, ja, mit Erfolg reguliert werden konnten. Also sprich, die Rechtsschutzversicherung hatte also vom Prinzip her 0 Euro investiert und hat alle gezahlten Vorschüsse wiederbekommen und hat ihn trotzdem rausgeschmissen. Weil er hat sie halt so oft beschäftigt.
Okay. Basically. Aha, das ist auch interessant. Also wir gehen jetzt erstmal vom theoretischen Fall, dass das System funktioniert. Ist es für euch ein Unterschied, ob ihr das Geld von einem Mandanten kriegt oder von der Rechtsschutzversicherung?
Ja, das Geld ist dasselbe. Nur ist halt für den Auftraggeber, für unseren Mandanten, für unseren Auftraggeber, da ist es natürlich, da ist der Unterschied halt eben gegeben. Wir haben halt eben in diesen Fällen, wo wir mit Rechtsschutzversicherung zusammenarbeiten müssen als Anwälte, haben wir natürlich die Rechtsanwaltsvergütungsordnung. Die regelt die Höhe des Honorars. Da gibt es halt eben auch Streitpunkte, weil das Honorar jetzt nicht auf Mark und Pfennig, also auf Cent und Euro festgelegt ist, sondern es gibt Gebührenrahmen von bis. Mhm. Und dann streitet man sich natürlich, ist das jetzt angemessen, dass du, lieber Anwalt, bis an den oberen Rand gehst. Wir meinen, der untere Rand ist völlig ausreichend. Aber im Prinzip ist das der Bereich, in dem man sich da bewegt. Und da wird der Mandant natürlich froh darüber sein, wenn er einen Dritten hat, also den Versicherer, der die Kosten halt eben übernimmt. Mhm. Nur dann, wenn er halt eben so eine Kostenzusage bekommen hat, wird er in vielen Fällen überhaupt sich darauf einlassen, auf so eine rechtliche Auseinandersetzung. Mhm. Also entweder schreckt er ganz vor den Kosten zurück und sagt halt, okay, dann gehe ich gar nicht erst zum Anwalt, das kostet alles viel zu viel Geld. Oder er sagt, lieber Anwalt, bis dahin kannst du es machen, aber danach wird es mir zu teuer. Versuch es halt eben außergerichtlich, aber eine Klage möchte ich nicht.
Mhm. Okay. Und aber ist euch das denn sagen lieber, dass da jemand Rechtsschutzversicherung kommt, weil dann passiert es gerade nicht oder ist es letztlich egal? Oder?
Du, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, jetzt sind wir wieder bei dem kommt drauf an, wie der Auftrag lautet auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welchen Rechtsschutzversicherer da man hat. Mhm. Man hat natürlich innerhalb der Praxis mit 20, 30, ich weiß nicht, vielleicht sogar noch mehr Versicherern zu tun. Große gibt es halt eben und kleinere und die regulieren halt eben unterschiedlich. Mhm. Die Kompetenz der Sachbearbeiter ist auch unterschiedlich. Das merkt man dann halt eben. Die kosten halt eben Geld, wenn man halt, also Sachbearbeiter, die halt eben eine vernünftige Ausbildung haben, die vernünftig geschult sind, die kosten Geld und das schlägt sich natürlich noch auf die Beiträge halt eben nieder. Aber mit denen kann man dann auch mal vernünftig streiten, verschiedene rechtlichen Punkte halt eben ausdiskutieren und es gibt halt eben andere Versicherer, die machen dann einfach zu, nee, wir zahlen nicht und fertig. Das ist das Problem, was der Mandant dann anschließend hat.
Da wollte ich gerade fragen, weil du anschließend gesagt hast, ab welchem Punkt habe ich denn als Mandant sozusagen, erfahre ich denn von der Versicherung, ob sie es übernimmt oder nicht?
Relativ frühzeitig, weil der Mandant kommt ja und erwartet ja, dass man bei seiner Rechtsschutzversicherung nachfragt, ob die Tätigkeit, die man da bringen soll, jetzt bezahlt wird.
Okay.
Und das ist halt so, man schildert der Versicherung dann halt das rechtliche Problem, was der Mandant hat und bittet dann halt um eine sogenannte Deckungszusage. Und die kommt dann und die schickt man dann an den Mandanten und sagt, das wird bezahlt.
Okay, also, aber das ist sozusagen, es ist nicht so, ich habe einen Fall und dann leiere ich das alles an, dann geht's los und am Ende.
Es gibt Mandanten, die machen das auch selber, die sind dann mal ganz stolz und kommen dann und sagen, hey, ich habe schon die Deckungszusage von meiner Rechtsschutzversicherung eingeholt. Da kann man dann froh sein, dass die eigentlich dann noch zu einem kommen, weil dann haben wir wieder das nächste Problem, wie Rechtsschutzversicherung oder Popversicherung versuchen, ja, zu lenken, um ihre eigenen Interessen da so ein bisschen durchzusetzen, aber Der Mandant kann das natürlich auch selber machen, aber der Regelfall ist halt so, dass wir die Deckungszusagen einholen.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern ich meine zu sagen, es kann nicht sein, dass ich am Ende von so einem Verfahren dann auf einmal von der Versicherung höre. Also das war uns jetzt eigentlich doch lieber. Also
man möchte ja seinen Mandanten nur frühzeitig über die Risiken aufklären. Und wäre jetzt fatal, wenn ich jetzt arbeite und am Ende präsentiere ich eine Rechnung und dann sagt sie mir, und übrigens, Ihre Rechtsschutzversicherung zahlt das nicht.
Da nee, aber die kann auch nicht mal raus.
Also, nein, die ist draußen. In dem Augenblick, wo die Deckungszusage erteilt ist, ist der Fall, ja, muss er bezahlt werden.
Ja, nur da liegt aber ein Problem. Deckungszusage, da muss man wieder unterscheiden. Deckungszusage erteilen die am Anfang von so einem Mandat regelmäßig nur dem Grunde nach. Das heißt grundsätzlich besteht ein Versicherungsschutz. Mhm. Wenn das geklärt ist, kann man sich dann anschließend ziemlich trefflich darüber streiten, ob das auch der Höhe nach halt eben angemessen ist, ob der Versicherer halt eben verpflichtet ist, eben das, was der Anwalt dann an Gebühr berechnet, auch in den Augen des Versicherers halt eben angemessen
ist. Aber ist das eine Diskussion, die findet dann am Anfang statt, weil ihr dann sozusagen sagt, okay, mein Tagessatz oder wie auch immer, also in welchen Zeitraum ihr ist so und so, oder ist das dann auch, dass ihr am Ende sagt, okay, das ganze Ding ist dieses Paket gewesen, das ist diese Summe und dann wird diskutiert?
Sowohl als auch.
Ja, auch das noch.
Ja, und zwar, wir haben im Gebührenrecht, also in diesem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, die Möglichkeit, Vorschüsse zu nehmen. Mhm. Bei den meisten Anwälten ist das wohl auch der Fall. Also Strafverteidiger nehmen grundsätzlich immer einen Vorschuss, sonst arbeiten die nicht. Mhm. Zivilrechtsanwälte machen es dann schon mal ein bisschen anders. Wenn ich also den Vorschuss als Strafverteidiger liquidiere, für die Verteidigung in so einem kleinen Bußgeldverfahren beispielsweise, dann kriege ich einen Teil des Honorars und am Ende rechne ich dann nochmal komplett ab. Mhm. Da sind dann in der Zwischenzeit beispielsweise noch weitere Gebühren entstanden für die Verteidigung vor Gericht, in der Hauptverhandlung. Die haue ich dann anschließend auf die Schlussrechnung nochmal mit drauf. Und dann hat man also quasi zwei Punkte, wo man sich über die Höhe uneins sein kann.
Ist es denn, ich mache gerade nochmal einen Sprung zurück zum Prozesshandel, stellt ihr fest, dass Mandanten anders drauf sind, wenn sie eine Rechtsschutzversicherung haben? Also ich meine, die eine Sache ist natürlich zu sagen, ich komme an und muss mir nicht so die großen Sorgen machen. Die andere ist ja, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, kostet ja nichts, mach mal. Ist das so? Also bringt das manchmal so eine Rambo-Attitüde mit?
Nee, eine Rambo-Attitüde eigentlich nicht. Wir haben aber in bestimmten Bereichen, ich würde es negativ formulieren wollen. Und zwar, wenn man ein rechtliches Problem hat und muss das lösen mit Hilfe der Justiz oder mit Hilfe des Anwalts, dann kann man das teilweise nur dann lösen, wenn man eben eine Kostenzusage eines Dritten, also eines Rechtsschutzversicherers hat. Okay. Andersrum, wenn man einen Rechtsschutzversicherungsvertrag hat, dann geht man nicht los und klagt wie wild. Also es gibt natürlich auch Extremfälle, die Ausnahmen hat man überall, dass irgendwelche Idioten meinen, das ausnutzen zu müssen. Aber da haben wir wieder die Regulative, wo Thomas und wir eben gerade drüber gesprochen haben, die fliegen relativ schnell auch raus.
Also heißt das, also grundsätzlich ist eine Rechtsschutzversicherung eigentlich für einen normalen Menschen, sage ich jetzt mal, eine gute Idee?
Ja, also
also bestimmte Bereiche bin ich schon der Meinung, dass da sollte man sich überlegen, ob man nicht doch eine Rechtsschutzversicherung braucht.
Welche?
Also um jetzt aus meinem Dezernat zu sprechen, das ist halt das Verkehrsunfallzivilrecht, weil da ist man halt abgesichert, sowohl als Autofahrer, also als Fahrradfahrer oder Fußgänger. Und ich würde mal behaupten, Straßenverkehr ist eine gefährliche Sache, da kann eine Menge passieren. Und das sind jetzt eigentlich nicht so sehr die Unfälle mit den Blechschäden, die dann die immensen Kosten verursachen, sondern das sind halt wirklich die Unfälle, wo Mandanten verletzt werden und teilweise erheblich verletzt werden. Und die Versicherungen sich dann natürlich scheuen, zum Beispiel ein Schmerzensgeld in einer bestimmten Höhe zu zahlen oder bestimmte Sachen wie, weiß ich nicht, der Mandant braucht jetzt einen Umbau seiner Wohnung, dass die behindertengerecht gestaltet ist. Das sind alle Kosten, die scheuen die Versicherungen natürlich zu zahlen. Und versuchen dann halt irgendwie, mit Abfindungszahlung irgendwie da rumzukommen und zu sagen, komm, wir zahlen jetzt das und dann gib aber Frieden. Mhm. Und wenn jemand dann sagt, nein, das reicht mir nicht, und man ihm dann klar macht, was das jetzt kostet, um das vor Gericht durchzusetzen, was ihm eigentlich zusteht, wohl dem, der eine Rechtsschutzversicherung hat.
Okay.
Sind wir wieder bei den Gutachten. Und so regelmäßig, wenn man so einen Umbau einer Wohnung hat, weil da irgendwo eine Querschnittslähmung hat, bei einem Unfall rausgekommen ist, dann entstehen natürlich Kosten, die einfach nicht vorhersehbar sind. Da braucht man wieder ein Sachverständigengutachten darüber. Und auch das sind wiederum Kosten, die ein normaler Mensch, der keinen Versicherungsvertrag hat, kaum leisten kann. Da sind wir ruckzuck in 4- bis 5-stelligen Bereichen, das heißt also irgendwie im 1.000er- und 10.000er Bereich, wo die Kosten halt von einem Rechtsschutzversicherungsvertrag erstattet werden. Während wenn man so einen Vertrag nicht hat, kann man seine Ansprüche einfach nicht mehr durchsetzen.
Okay.
Das betrifft diese Zivilrechten. Das Gleiche kann man übertragen halt eben auch auf die Verkehrsordnungswidrigkeiten und Verkehrsstraftaten. Also wenn man sich beispielsweise erwischen hat lassen, man wird angehalten oder nicht angehalten, Kennzeichenanzeige, wo man einen Geschwindigkeitsvorwurf gemacht bekommt, wo es halt eben um die Fahrerlaubnis geht oder zumindest mal ein Fahrverbot in Rede steht. Mhm. Man will sich dagegen verteidigen, dann hat man als allererstes mal die Möglichkeit zu sagen, ich war gar nicht der Fahrer, das war jemand anders. Und dann hat man eben bei diesen Kennzeichenanzeigen nur dieses komische pixelige Messfoto und dann muss der Richter halt eben entscheiden, bildet dieses Messfoto tatsächlich auch den Fahrer, also den Betroffenen ab oder ist es irgendjemand anderes? Und da gibt es halt eben das erste Mal den Ansatz, wo man sagen kann, da muss man mit einem Gutachter dran gehen, ein morphologisches Gutachten. Der zweite Punkt, wo ein weiteres Gutachten halt eben gebraucht wird, ist bei der Richtigkeit der Messung. Messung ist Technik und wo Technik drin ist, ist auch Technik falsch, Falschbedienung. Auch da gibt es dann wieder die Möglichkeit, mit dem Sachverständigengutachten dran zu gehen. Ich habe einen Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall mal verteidigt. Da ging es dann letztendlich um ein Sachverständigengutachten, Rekonstruktion eines Verkehrsunfalls. Da haben die eine halbe Autobahn Einfahrt eben gesperrt mit Feuerwehr, die die Straße nass gemacht hat. Da sind Fahrversuche gemacht worden. Da ist ein Auto aufgekauft worden, was dem anderen Wagen da entsprochen hat. Das ist dann irgendwo zerschrotet worden an der Leitplanke und solche Sachen. Da entstehen plötzlich Kosten, die also wirklich kein Mensch mehr bezahlen kann. Extremfall.
Aber
diese normalen Verkehrsordnungswidrigkeiten, die wir so tagtäglich bei uns in der Praxis haben, da helfen häufig schon Gutachten, um letztendlich den Vorwurf entweder abzumildern, dass man dann wegkommt vom Fahrverbot oder halt eben ganz aufzulösen. Mhm.
Aber außer Verkehrsrecht noch irgendwas, wo das empfehlenswert ist?
Aber Arbeitsrecht, denke ich, würde Sinn machen, weil Arbeitsrechtsprozesse, obwohl wir selber keine machen, aber zumindest weiß ich, dass die recht kostenintensiv sind.
Okay.
Da kommen zwar jetzt nicht so sehr die Sachverständigenkosten zum Tragen, aber die Streitwerte sind da recht hoch, weil da werden irgendwie Nettolöhne dann mal einen bestimmten Zeitraum genommen und dann am Ende hat man dann halt den Wert, aus dem sich alle Gebühren berechnen, sowohl die Gerichtsgebühren als auch die Anwaltskosten, und das ist recht üppig.
Okay, aber die und Verwaltungsrecht, das ist ja, ist oder ist es?
Verwaltungsrecht ist eher ein Rechtsbereich, der von Versicherungen nicht abgedeckt wird. Da gibt es halt eben auch Inseln wieder, beispielsweise Fahrerlaubnisrecht. Das ist ja klassisches Verwaltungsrecht. Da ist also die Fahrerlaubnisbehörde.
Warte mal, aber wenn ich jetzt eine Rechtsschutzversicherung habe, die sich mit Verkehr beschäftigt, würde ich jetzt leider wieder annehmen, alles, was mit der Fahrerlaubnis zu tun hat, ist da auch drin.
Ist da mit drin.
Ja. Ach, okay.
In aller Regel, ja. Das heißt also, wenn du halt mit deinem Auto irgendwo fürchterlich wild fährst, ein paar Mal hintereinander, dann wird dir die Behörde irgendwann mal sagen, wir nehmen dir die Fahrerlaubnis weg. Und das geschieht halt in Form eines Verwaltungsverfahrens. Mhm. Das heißt also, da ergeht ein Verwaltungsakt. Und den kann man natürlich angreifen mit eben den entsprechenden Rechtsbehelfen. Und dafür wird dann auch letztendlich der Versicherungsschutz halt angeboten.
So, und diese ganze Familie, hast du ja schon gesagt, das fällt eh raus, weil die meistens Leute das nicht.
Also eine Ehescheidung bezahlt die Rechtsschutz nicht.
Ach, so ein Ärger. okay, jetzt haben wir uns, also wir sind auf das Thema überhaupt erst gekommen, weil auf Twitter ich gelesen hatte von Kanzlei Hönig, es gäbe da Ärger. Darf man den Namen jetzt hier sagen oder gibt es dann wieder noch mehr Ärger?
Auch auf den Ärger, da kann ich mich durchaus einlassen. Also wir haben halt häufig mit unterschiedlichen Rechtsschutzversicherern zu tun.
Stopp, ne? Entschuldigung, ich muss noch einmal, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich es zweimal schon vergessen habe. Der Mandant kommt zu euch und sagt, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, dann müsst ihr mit der Rechtsschutzversicherung reden, greift das so, dann müsst ihr nochmal diskutieren, greift es in der Höhe. Jetzt kann es ja sein, die Versicherung sagt so, sorry Leute, das machen wir nicht. Und der Mandant sagt dann, okay, dann will ich das auch nicht, aber dann habt ihr ja schon gearbeitet. Wie teuer ist denn sowas?
Also wir machen es halt eben kulanterweise so, dass wir sagen, wenn wir einen Rechtsschutzversicherungsvertrag im Hintergrund haben, dann nehmen wir den Auftrag unter der Bedingung entgegen, dass der Rechtsschutzversicherer die Kosten übernimmt.
Okay.
Kommt dann die Absage, dann werden wir dem Mandanten sagen, die Kosten werden nicht übernommen von deinem Versicherer, willst du trotzdem? Und wenn der dann sagt, nee, dann nicht, dann ist die Sache für uns auch erledigt.
So ist das gut.
Aber ja, denke ich schon. Das ist einfach ein Gebot der Fairness. Es gibt vielleicht ein paar andere Kollegen, die das anders machen, aber die würde ich eher in der Minderheit sehen.
Okay.
Ist aber auch so, dass wir tatsächlich erst mit der massiven Arbeit anfangen, wenn wir die Deckungszusage haben. Mhm. Ist in meisten Fällen aber auch machbar. Also bei den Ordnungswidrigkeiten-Geschichten, wir kriegen den Bußgeldbescheid rein, da muss eben ein Einspruch eingelegt werden, Akteneinsicht beantragt werden, das machen wir sofort raus, weil da laufen Fristen. Mhm. Aber das ist ja letztendlich auch nicht irgendwie große Rechtskunst, das kann jeder eigentlich, der lesen und schreiben kann. Mhm. Nur was danach kommt, das ist halt letztendlich dann die klassische Anwalts- oder Verteidigerarbeit. Da soll die Rechtsschutzversicherung schon ihre Deckungszusage erteilt haben, sonst fängt man da nicht an.
Aber man kann sich eine kostenfreie Absage einfangen.
Ja, klar.
Okay.
Also ist einfach ein Gebot der Fairness.
Ja. Naja, das sieht man ja manchmal, also ich sehe das ja manchmal so und dann ist es aber ganz anders. Deswegen wollte ich es nochmal nachgefragt haben. So, jetzt aber zum Ärger. Welchen Ärger? Warum? Wie? Was ist da los?
Ach ja, nur gut. Man hat halt eben das Problem, was wir jetzt gerade geschildert haben, Einholung der Deckungszusage. Mhm. Das ist halt eben eigentlich ein weiteres Mandat. Man berät ja quasi den Mandanten im Zusammenhang mit diesem Rechtsschutzversicherungsfall. Mhm. Der Mandant hat diesen Vertrag mit dem Rechtsschutzversicherer. Der Anwalt hilft innerhalb dieser Beziehung bei der Einholung der Deckungszusage. Da könnte man sich jetzt wirklich, wenn man halt eben mit der Pinzette und der Lupe dran geht, halt eben hinstellen, kann halt sagen, neues Mandat. Das rechnen wir nach der Gebührenordnung eben ab. Diese Einholung der Deckungszusage wäre eigentlich gebührenpflichtig. Mhm. Das macht eigentlich kein Anwalt wirklich. Der macht das halt eben kostenlos. Und da fängt das dann langsam an, kritisch zu werden, wenn wir dann mit einem Versicherer zu tun haben, der sagt, okay, du hast uns jetzt dieses und jenes hineingereicht, aber das reicht uns nicht. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück Papiere. Und das macht er halt eben nicht sofort, sondern jeweils immer im Abstand von 3 Wochen. Mhm. Und dann sind wir wieder in diesen Bereichen drin. Wir müssen langsam anfangen zu arbeiten, haben aber die Kostenzusage nicht. Mhm. Und da gibt es halt einige Versicherer, die relativ schnell reagieren, die sagen, okay, machen wir. Und da gibt es andere Versicherer, die genau diese Verzögerungstaktik eben fahren. Und da setzt halt eben der Ärger dann an. Und dann muss man überlegen, als Anwalt, der ja diese kostenlose Dienstleistung liefert, Einholung der Deckungszusage, wann hört man damit auf? Wann wird die Arbeit, Einholung der Deckungszusage größer, wird der Aufwand größer als die Bearbeitung des eigentlichen Mandats? Mhm. Und da tun sich so 1, 2, 3 Versicherer halt eben außerordentlich hervor, mit denen wir dann letztendlich auch solche Probleme haben. Einige Kanzleien, und da gehören wir mittlerweile auch zu, haben bei diesen Versicherern das mittlerweile so gemacht, dass wir die Anfrage rausschicken und wenn dann die Deckungszusage nicht kommt, dann schieben wir die Sache wieder rüber zum Mandanten. Kümmere dich bitte schön selber darum.
Okay.
Denn der Mandant soll darunter leiden, unter seiner Entscheidung, sich bei diesen Rechtsschutzversicherer eingedeckt zu haben.
Also, aber fairerweise müsstet ihr dann jetzt auch sagen, welche Versicherer das sind.
Das ist die ARAG. Also wenn man unser Weblog liest oder die Twitter-Tweets da eben verfolgt, das ist tatsächlich ein Versicherer, mit dem wir uns häufig über Kreuz legen. Und das sind nicht nur wir alleine. Wenn man sich dann mal so ein bisschen umhört unter den Kollegen, ist die ARAG also mit großem Abstand der Versicherer, der am meisten Ärger macht. Nicht nur bei der Einholung der Deckungszusage, sondern bis hinten zum Ende bei der Abrechnung des Mandats auch. Ich hatte eben geschildert, wir haben so einen Gebührenrahmen von bis. Wir sagen halt immer, wir leisten eine hochqualifizierte Arbeit, setzen uns eben ein. Wir machen keine Routine-Fließbandarbeit, sondern wir machen das wirklich mit Handwerk und Ausbildung und Know-how. Deswegen müssen wir uns halt eben auch an den oberen Grenzen orientieren, unabhängig von den Erfolgen, die wir dann auch erzielen dadurch. Mhm. Und der Rechtsschutzversicherer sagt halt eben, das ist ein einfacher Fall und kürzt die Gebühren. Mhm. Und dann hängt man da genau zwischen Baum und Borke. Dann kann man eben als Anwalt sagen, okay, dann verzichten wir. Oder wir nehmen den Mandanten, unseren Auftraggeber in Anspruch. Das beeinträchtigt natürlich dann auch dieses Verhältnis zwischen dem Mandanten und uns. Weil der Versicherer sagt halt eben, der Anwalt, der ist viel zu teuer, der ist unverschämt. Der Mandant weiß das nicht so richtig einzuschätzen, muss man dem dann erklären. Da steckt dann auch wieder Arbeit drin. Deswegen sind wir sehr, sehr vorsichtig mit diesen Mandanten, die bei der ARAG insbesondere versichert sind.
Okay.
Nochmal, das ist nicht meine persönliche Erfahrung, sondern oder nicht nur unsere Kanzlei, die da diese Erfahrung hat, sondern das sind viele, viele Kanzleien, die genau diesen selben Ärger mit diesem Laden da haben.
Aber ist es ist ARAG sozusagen, ist das so einer von den größeren Läden? Oder?
Ja. Ja, einer der ganz großen Läden, okay. Die wahrscheinlich ja, irgendwie so groß geworden sind, weil sie sich halt so verhalten.
Also inwiefern sozusagen, sind die dann besonders günstig?
Die sind besonders günstig, ja.
Haben, also viele Mandanten also haben auch diese Versicherung.
Wenn man jetzt diese Online-Portale sich anguckt, ja, ist die ARAG immer sehr, sehr weit vorne mit dabei.
Okay. Von den Preisen her, ja.
Von den Preisen her.
Genau. Okay.
Aber wenn man sich dann auch mal ein bisschen umhört, Stiftung Warentest oder Finanztest macht ja dann in einigen Abständen auch immer Untersuchungen, dann schneidet die ARAG nicht unbedingt immer als günstigste Versicherung ab, insbesondere auch was diesen Leistungsumfang dann angeht. Mhm. Und wenn man dann nochmal von diesem Test mal einen Schritt weiter geht, es gibt da so eine Behörde, die nennt sich dann Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, die beaufsichtigt eben auch unter anderem Versicherungsunternehmen. Und diese BaFin, heißt es abgekürzt, die kümmert sich auch um Verbraucherinteressen, indem die so ein Beschwerdeportal unterhalten. Und wenn sich dann Menschen, Versicherungsnehmer dort beschweren, dann intervenieren die, dann guckt die Behörde halt eben den Versicherern dann ein bisschen auf die Finger, auf was die denn da so machen. Über diese Beschwerden führt die BaFin halt eben eine Statistik. Mhm. Da gehört die ARAG vorne auf die ersten Plätze.
Okay.
Und nicht nur erst seit letztem Jahr, sondern seit vielen, vielen Jahren.
Okay.
Also da beschweren sich sehr viele Leute eben drüber.
Und hat die da schon mal in irgendeiner Form reagiert, oder?
Ja, also dadurch, dass ich halt eben in unserem Weblog oder auch in diesem RSV-Blog das thematisiere, müssen die natürlich reagieren. Das hat sich dann in einigen Fällen auch so ein bisschen hochgeschaukelt, dass ich dann in den Blogbeiträgen ein bisschen hart an die Grenzen herangegangen bin, die da erlaubt sind, dann reagieren die schon darauf.
Aber also ich meine, irgendwie so, das ist ja alles möglich, Textbausteine, angeblich neutrale Beiträge von der IP-Adresse eines Versicherers, keine Ahnung, was passiert denn da?
Ja, hatten wir auch schon gehabt.
Tatsächlich.
In diesem RSV-Blog, dass wir dort plötzlich zwei oder drei Kommentare drin hatten, die also mir aufgefallen sind. Mhm. Also wir moderieren die, also wir schalten die nicht frei, sondern ich gucke die dann im Nachhinein an, ob die halt eben drin stehen bleiben können oder eben nicht. Und dabei habe ich festgestellt, die klingen irgendwie so komisch. Mhm. Und habe mir dann anschließend die IP-Adressen mal angeschaut und die nachverfolgt, das war tatsächlich eine feste IP der ARAG. Das heißt also, irgendeiner von den Mitarbeitern oder, ich weiß nicht, vielleicht war es auch der Pförtner oder die Reinemacherfrau, die hat dann irgendwie von einem Rechner halt eben, der in dem Netzwerk der ARAG war, halt eben so zwei Kommentare geschrieben. Da sind wir dann dazwischen gegangen und da habe ich dann halt eben mit dem Kollegen Dr. Bahr aus Hamburg haben wir halt eben einstweiligen Verfügungsverfahren der ARAG dann richtig auf die Finger gehauen. Das hat sich lange, lange hingezogen sogar. Die haben sich gewehrt, das waren wir nicht und also diese Verteidigungsstrategien, die solche Leute, die kenne ich eigentlich auch von den Spammern, haben wir nicht abgeschickt, war jemand anders. Letztendlich ist das Verfahren dann in einem Vergleich geendet. Wir haben es dann so gemacht, dass die dann die Kosten der ganzen Verfahren dann übernommen und wir haben dann eben gesagt, wir lassen den Deckel dann drauf. Also das ist ARAG, wie sie leibt und lebt.
Aber ist das sozusagen die einzige Firma, mit der ihr solche Erfahrungen habt? Oder gibt es auch, also ist das jetzt sozusagen die eine schlimm und alle anderen sind total lieb? Oder
nein.
Ist das so eine Abstufung oder wie läuft das?
Also es gibt Versicherer, die achten dann schon ein bisschen eher auf das, was da kommt und andere halt weniger. Also ein bisschen kritischer bei der Beurteilung, gibt es eine Deckungszusage oder nicht, würde ich Roland noch eben einziehen. DAS geht eigentlich mittlerweile auch wieder. Advokat ist nicht Anwaltsliebling. Gar nicht. Also alles, was so gelb ist, obwohl, ja, kann ich nicht sagen. Ich wollte jetzt gerne, alles, was so gelb ist, ist nicht gut. Ich persönlich bin beim ADAC versichert und damit, mit dem bin ich eigentlich auch ganz gut zufrieden.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Es gibt ja manchmal so Bündelangebote.
Ja, Bündelangebote vom
ADAC. Bei ADAC zum Beispiel, dass man halt sagt, so hier, Bist du eh schon bei uns, willst du nicht noch eine Rechtsschutzversicherung? Ich finde, ich persönlich finde es immer super seltsam, also gerade beim ADAC, ne, die hatten ja diesen großen Skandal und dann habe ich, ich bin auch Mitglied und kriege halt diese Papierzeitung noch und dann steht im Editorial war so, ja, also testen und werben, das geht überhaupt gar nicht zusammen und wir werden in Zukunft total aufpassen und so und dann blättert man halt so 10 Seiten ins Heft rein, das ist halt so eine riesige, doppelseitige, oben ganz kleine Anzeige, wo halt irgend so ein Versicherungsprodukt beworben wird, also da war ich dann schon irgendwie so sehr, sehr skeptisch. Aber die sind, sagst du, ganz okay.
Ja, also wir haben da in unserer Kanzlei eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht, sonst wäre ich ja nicht selber da versichert. Mhm.
Sonst noch Namen, die man sich merken sollte? Also auch das Positive.
Ja, nur ist halt eben, es kommt auch immer wieder ein bisschen auf den Einzelfall drauf an. Manchmal hat man Aufträge als Kanzlei oder als Anwalt, die relativ kompliziert sind. Da müssen die Versicherer schon mal ein bisschen drüber gucken. Die Standardfälle, die wir haben, also unser Brot- und Buttergeschäft, diese Ordnungswidrigkeiten, Geschwindigkeitsüberschreitung, Rotlichtverstöße, Abstandsunterschreitung, die Sachen, die bearbeiten normalerweise die Versicherer relativ gleich, bis auf die ARAG eben.
Okay.
Ja. Da gibt es dann halt schon mal ein paar Problemchen.
Gibt es dann noch abstruse Textbausteine, die dann verschickt werden, warum jetzt unsere Gebühren völlig überzogen seien und dann schicken die dann eine Vorschusszahlung, die also von der Höhe her, weiß ich nicht, vielleicht arbeitet bei denen der Pförtner für das Geld, wir jedenfalls nicht. Also das ist, die legen es förmlich drauf an.
Was machst du denn in so einem Fall? Also sagen, also die Versicherung sozusagen sagt, okay, Deckungszusage, aber wir senden dir hier 10 Euro.
Naja, in so einem Fall haben wir uns jetzt ja doch so eine Arbeitsroutine überlegt. Ja. Die sieht so aus, weil bei uns die Bußgeldverfahren ja meistens unser Kollege, der Rechtsanwalt Klinke, macht. Der gibt mir dann die Akte und dann hole ich mir das Okay vom Mandanten und sage ihm, also guck mal, wir haben hier eine Rechnung gestellt, die hat deine Versicherung, in dem Fall die ARAG, nicht voll bezahlt. Und da ist eine Differenz offen. Also die Kürzungen sind doch recht erheblich. Also das tut schon weh. Und dann stellt man dem Mandanten halt frei, das jetzt selber zu zahlen. Mhm. Und wenn er das nicht möchte, dann kann er seine Rechtsschutzversicherung verklagen. Und zwar auf Freistellung. Ja, das Problem ist halt bloß, das ist nicht rechtsschutzversichert, seine Rechtsschutzversicherung zu verklagen.
Ich wollte gerade fragen, ich halte ja das juristische System für eins, das sich vor allen Dingen selbst beschäftigt.
Ja, das könnte man jetzt durchaus unterschreiben. Aber wie gesagt, es ist ja auch ein bisschen während den Anfängen. Wenn ich mich jetzt als Anwalt hinsetze und sage, okay, das lasse ich mir jetzt hier fallen und der Mandant sagt, also ich kann es jetzt leider nicht bezahlen aus eigener Tasche, dann macht das irgendwann Schule und dann arbeiten wir alle für, weiß ich nicht, eine Butterbämme. Aber wie gesagt, also wir sind ja dann schon doch recht spezialisiert in dem, was wir tun und ich denke mal auch ziemlich gut und Qualität hat schon mal ihren Preis und also wir lassen uns nicht auf Dumpingpreise der ARAG runterbremsen.
Aber die sozusagen, also ist es generell so, dass Rechtsschutzversicherungsauseinandersetzungen nicht rechtsschutzversichert werden können?
Das dürfte ein Ausschluss sein. Ich habe jetzt
das
gerade
ist ein Ausschluss, ja.
Ich habe darüber nachgedacht, man könnte ja zwei Rechtsschutzversicherungen abschließen.
Nein. Also seine Rechtsschutzversicherung oder über eine Rechtsschutzversicherung das Verfahren, seine andere Rechtsschutzversicherung zu verklagen, das ist ausgeschlossen. Risikoausschluss.
Das ist ja super. Das ist ja die. Okay, wie ist es denn mit anderen Versicherungen? Also sagen, ich habe eine Haftpflichtversicherung oder da kann ich ja auch so sagen, ich habe eine Haftpflichtversicherung, mir ist es gerade passiert, da fällt die PlayStation runter und sagt die Versicherung, ja, wissen wir jetzt auch nicht. Also ich will mal einen Fall konstruieren. Mhm. Die PlayStation runtergeworfen worden und hatte danach zeigt sie ein Fehlverhalten, das sozusagen bekannt ist, aber nicht durch Unfälle passiert, sondern einfach Produktionsfehler meistens ist. Könnt ihr da dann sozusagen die Haftpflichtversicherung sagen, ja, also es tut uns leid, das kann niemals dieser Unfall gewesen sein, so, dann möchte ich jetzt die Haftpflichtversicherung auf was man immer da verklagt. So, kann ich dafür dann meine Rechtsschutzversicherung?
Das ist ja ein vertraglicher Anspruch, den man da geltend macht. Also das ist ja nicht, dass man jetzt irgendwie den Schaden ersetzt haben will, sondern man sagt, ich habe einen Versicherungsvertrag und du hast mich versichert vor Schäden. Zahlen wir das und die Versicherung sagt, nee, machen wir nicht.
Ja.
Dann kann man seine Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen, um seine Haftpflichtversicherung dann zu verklagen. Ja.
Okay, und das geht generell auch so mit allen anderen Versicherungen.
Also was nur eine Krankenversicherung oder eine PlayStation oder das Auto ist,
ist dann egal.
Klar, kann man.
Da fällt mir eine Frage ein, die einer unserer Leser gestellt hat.
Da wollte ich gerade zu hinkommen.
Ob es da für diese konkreten Fälle sinnvoll ist, den Haftpflichtversicherer den einen Haftpflichtversicherer zu haben und die Rechtsschutzversicherung bei einem anderen Versicherer abzuschließen. Also ich nehme einfach mal die Hook. Die Hook bietet sowohl halt eben diese Haftpflichtversicherung an, als auch Rechtsschutzversicherung. Mhm. Ist es da sinnvoll, halt eben beide Versicherungen gebündelt bei der Hook jetzt, ja, in diesem Beispiel zu bleiben, abzuschließen?
Oder halt, dass man sagt, naja gut, ich möchte im Zweifelsfall, dass meine Rechtsschutzversicherung neutral ist, wenn ich meine Versicherung vertrage. Ja.
Das heißt also, man müsste in dem von mir jetzt konstruierten Fall praktisch die Hook drum bitten, die Kosten für die Klage gegen die Hook halt eben zu übernehmen. Jetzt haben die natürlich unterschiedliche Gesellschaften. Die Haftpflichtversicherung, das ist, die heißt dann irgendwie etwas anders wie die Rechtsschutzversicherung, aber im Prinzip ist das ein und derselbe Laden in Anführungszeichen. Interessant wird das dann halt eben, wo man in den verkehrsrechtlichen Bereich hineingeht. Wenn man das Auto versichert hat, also diese Haftpflichtversicherung und dann vielleicht noch eine Kaskoversicherung, also eine Vollkaskoversicherung, und hat dann anschließend einen Vollkaskoversicherungsschaden, den man eben gegen den Willen des Versicherers durchsetzen möchte, dann ist das an der Stelle in der Regel sinnvoll, einen Rechtsschutzversicherer zu haben, der nicht derselbe ist wie der Haftpflichtversicherer, der Kaskoversicherer. Also da empfehle ich eigentlich schon, das zu splitten.
Okay.
Wobei das natürlich dann auch wieder schwierig ist, weil diese ganzen Versicherungskonzerne halt, ich glaube, es gibt 4, 5 oder 6 und noch die, relativ wenige.
Man wundert sich immer, welcher Vorstand noch in welcher Versicherung
ist. Also es ist schon, aber zumindest man in dem äußeren Anschein nach sollte das eigentlich ganz möglichst getrennt werden.
Okay. Ja. Thomas, das ist auch so, oder?
Naja, ich habe eher das andere Problem, das ist aber nicht steuerbar. Bei einem Verkehrsunfall kann ich mir ja nicht aussuchen, welche Haftpflichtversicherung jetzt mein Unfallgegner hat. Und da, ja, wenn wir gerade bei dem Thema Hook waren, ist relativ häufig, dass also quasi der Mandant ist bei der Hook haftlich versichert und der Unfallgegner auch. Und da wird es dann schon, ja, manchmal schwierig. Wenn man jetzt einen Unfall hat, der nicht vielleicht so ganz glasklar ist, dann gibt es ja Quoten, die dann gebildet werden. Und letzten Endes freuen sich am Ende ja in dem Fall eine Versicherung, ne, weil beide Versicherungsnehmer werden ja dann entsprechend im Schadenfreiheitsrabatt hochgestuft. Das ist was man nicht steuern kann, aber wie gesagt, bei der eigenen Rechtsschutzversicherung, die jetzt da zu unterhalten, wo man noch die Vollkasko für sein Fahrzeug hat, halte ich auch für untunlich.
Okay. Apropos Hörerfragen, wir haben noch ein paar. Ich habe, also die eine war noch, ob sich das wirklich lohnt. Ich glaube, das haben wir jetzt irgendwie so hinreichend schon beantwortet. Und die andere, der hat ein Einzelner mehrere gestellt, der hat die aber, der zielt, glaube ich, immer auf bestimmte Fälle ab. Und ich glaube, das wird mir zu speziell, aber trotzdem kann man daraus allgemeine Fragen ableiten. Das eine ist, das hätte ich sowieso zum Beispiel auch gefragt. Es gibt das schöne, auf Deutsch macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, in Englisch zu sagen, there's always one who games the system. Also es gibt immer jemanden, der versucht, das System irgendwie auszunutzen. Da kann man sich überlegen, so, es gibt also Versicherungen, die Rechtsanwälte bezahlen. Da gibt es doch vielleicht Rechtsanwälte, die denken so, wie kann ich denn jetzt sozusagen, also nicht der Prozesshandel, sondern wie kann ich denn als Anwalt jetzt möglichst gut von diesem Modell profitieren? Gibt es da Fälle?
Oder gab Fälle. Klassischer Fall, Parkverstoß. Das heißt also, man stellt sein Auto ins Parkverbot und kriegt dafür eine Knolle. 20 Euro oder irgendwie sowas. Oder war noch D-Mark, zu D-Mark-Zeiten. Wenn man dann mit diesem Knöllchen zu dem Rechtsanwalt geht und sagt, bitte verteidige mich gegen diesen Vorwurf und liquidiere dein Honorar bitte schön bei meinem Rechtsschutzversicherer. Dann übersteigt dieses Honorar des Verteidigers um ein Vielfaches diese Knolle. Und wenn man dann halt eben dieses Konstrukt wählt, der Mandant ist auch der Freund des Anwalts, dann kann man mit strafrechtlichen Begriffen wieder arbeiten, kollusives Zusammenwirken. Das heißt also, dann kann der Mandant quasi vorsätzlich sein Fahrzeug ins Parkverbot stellen, um letztendlich so eine Knolle halt eben zu provozieren. Damit rennt er dann zum Anwalt und die machen dann beide halb und halbe. Das ist strafrechtsrelevant. Das heißt also, da braucht sowohl der Mandant als auch der Rechtsanwalt dann irgendwann mal einen Strafverteidiger.
Das haben Rechtsschutzversicherer?
da sind wir halt schon im Betrug drin. Da muss man schon einen besonderen Rechtsschutzversicherungsvertrag dann haben. Das haben die Versicherer aber dann schon vor vielen Jahren, also das muss in den Ende der 90er Jahre oder so gewesen sein, haben die das rausgenommen aus dem Versicherungsschutz. Dass man dann einfach sagt, das ist nicht mehr, wird nicht mehr versichert.
Wenn es zu klein ist?
Ja, Parkverstöße.
Parkverstöße generell.
Die nehmen nicht mehr drauf. Ja, das ist halt eben.
Und wie ist das generell so? Man könnte ja schon auch sagen, denken, naja gut, irgendwie wenn Rechtsschutzversicherung, dann maximiere ich jetzt mal das Honorar. Gab es so eine Fälle auch?
Ja klar, ich meine, Missbrauch gibt es halt eben überall.
Genau, deswegen.
Die Besonderheit im Verkehrsrecht, vielleicht schilderst du dich nochmal, Thomas, mit dem Schmerzensgeld, mit dem Verhandlungsspielraum da drin, da erhöht man tatsächlich eben den Streitwert, um letztendlich ein bisschen weniger zu bekommen.
Ja, also beim Schmerzensgeld sind ja so, Schmerzen sind ja, steht ja nicht irgendwo, irgendwie weiß ich nicht, für eine Fraktur und 3 Wochen Krankenhaus kriegst du Betrag X. Man sucht halt immer in irgendwelchen Vergleichsentscheidungen und versucht halt den individuellen Fall des Mandanten dort wiederzufinden, um zu sagen, also da hat irgendwann mal ein Gericht den und den Betrag ausgeurteilt, aber das reicht mir jetzt nicht, weil. Ja, und klar versucht man das Maximum für den Mandanten rauszuholen und dementsprechend halt, ja, geht man da ein bisschen sportlich höher ran, natürlich begründbar und belastbar halt mit solchen Vergleichsentscheidungen, um halt eine Verhandlungsmasse zu haben. Ja, und daraus berechnet sich dann halt auch der Gebührenwert, nachdem man abrechnet. Das ist aber jetzt nicht ein Missbrauch der Rechtsschutzversicherung, das ist einfach, sag mal, ja, normal.
Ja, das ist ja genau das versicherte Risiko. Also wenn man irgendwo eine Fraktur von irgendwie Rippen oder Lendenwirbel oder sonst irgendwie was hat, dann kann man entweder versuchen, das Maximale rauszuholen, aber dann dabei auch das Risiko zu erhöhen, in einem bestimmten Teil zu unterliegen. Also ein Beispiel, man fordert 10.000 Euro, kriegt aber dann nur, sagen wir mal, 6.000. Mhm. Dann muss man halt eben auch einen Teil der Kosten übernehmen, wenn man dann unterliegt. Also in dem Fall halt eben 40% der Kosten, auf denen bleibt man dann sitzen. Deswegen muss der Anwalt, der halt eben seinen Mandanten vertritt, ihn dahingehend beraten, wenn er keinen Rechtsschutzversicherer hat. Du hast hier ein Risiko, wir müssen also ein bisschen vorsichtiger an die ganze Geschichte herangehen. Und dann geht man eben nicht mit diesen 10.000 Euro da rein, sondern fängt dann wirklich von vornherein an mit 6.000, um letztendlich das Risiko des Unterliegens zu minimieren.
Das ist ja doch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass eine Rechtsschutzversicherung Sinn macht, ja, weil das ist ja so bei so einem Schmerzensgeldverfahren, so einer Klage, da habe ich halt eine Mindestvorstellung, die teile ich dem Gericht mit und sage, also das ist das Minimum von dem, was wir meinen, dass es uns zusteht, aber du kannst es gerne mehr geben.
Ja.
Ja, kennt man das Prinzip, also so ein Richter wird dann sagen, warum soll ich dem jetzt mehr geben? Und ich sage mal, seine Minimalvorstellung, die man eigentlich wirklich tatsächlich hat, die kann man mit so einer Rechtsschutzversicherung im Hintergrund schon doch viel freier äußern. Ja, also das Risiko dann zu sagen, also ich nehme jetzt doch mich lieber zurück, um nicht in irgendein Kostenrisiko zu rennen, ist da vielleicht höher.
Also den Missbrauch mit diesen Sachen gibt es natürlich, dass sich also wirklich Mandant und Anwalt dann zusammenschließen können, völlig klar, dass also der Mandant irgendwo einen teuren Prozess eben vom Zaun bricht, nur um den Anwalt dann letztendlich mit einem Gebührenanspruch dann zu versorgen und dann anschließend die Sachen dann teilen. Aber das ist halt eben strafrechtsrelevant, eindeutig, das nennt sich dann Betrug.
Okay.
Da hätte ich noch ein Gegenbeispiel. Ja. Anwälte, die sich mit Rechtsschutzversicherung zusammentun.
Inwiefern?
Naja, ich sag mal so, Rechtsschutzversicherung ist ja eine Risikoversicherung. Das heißt also, die Versicherung versichert ein Risiko. Das muss ja irgendwie kalkulierbar sein und am besten minimiert man so ein Risiko. Und da haben sich die Rechtsschutzversicherungen irgendwann mal überlegt, naja, das wäre ja toll, wenn jetzt die Versicherungsnehmer, wenn wir die steuern könnten, wenn die jetzt nicht irgendeinen Anwalt suchen, sondern jemanden, zu dem wir irgendwie eine vertragliche Beziehung haben.
Ach so, also auch tatsächlich wie bei der Krankenversicherung.
Ist so ein bisschen wie bei der Krankenversicherung, ja. Also das ist denn, dass die Versicherung dann so in der Schadenshotlines unterhalten und dann schildern die da ihr Problem und dann sagt die Versicherung, das ist ja kein Problem, da haben wir jemanden für sie, da vermitteln wir sie jetzt mal hin weiter. Und da gibt es ja manchmal eine telefonische Erstberatung und dann ja, soll der Versicherungsnehmer damit ja jetzt sein Problem gelöst haben. Welche Kollegen da arbeiten, weiß ich nicht. Wie lange die ihren Job schon machen, weiß ich auch nicht. Ich habe bloß aus der Praxis halt einen Fall, wo ich über die Qualität dieser telefonischen Beratung dann doch sehr entsetzt war. Weil da kam so ein Pärchen zu mir, sie war Eigentümerin eines Autos, was ihr Mann gefahren hat. Und dann kam es zum Unfall und der Mann kriegte halt von der Polizei einen Anhörungsbogen, er hätte da was falsch gemacht beim Fahren und da rief sie dann an bei ihrer Rechtsschutzversicherung und die verbanden sie dann weiter an so einen Kollegen und der sagte dann, ja, da soll er mal was an die Polizei schreiben, dann wird das schon eingestellt. Und sie fragte dann, was ist mit meinem Schaden? Na, da schicken sie einen Kostenvoranschlag an die Versicherung ihres Unfallgegners und dann wird das schon gezahlt. Das war seine Beratung.
Okay.
Ende vom Lied war, er kriegt den Bußgeldbescheid, mit dem kam er dann zu mir. Und sie kriegte von der Versicherung 50% ihres Schadens und wollte die anderen 50% dann auch gerne noch haben, kam dann auch zu mir.
Okay. Ist es, dürfen Rechtsschutzversicherungen einen Anwalt vorschreiben?
Nein. grundsätzlich ist es so, dass man eine freie Anwaltswahl hat. Das Problem fängt dann an, dass die Rechtsschutzversicherungen ja Selbstbeteiligungen vereinbaren. Also pro Rechtsschutzfall sagen die, lieber Kunde, du musst da jetzt noch ein bisschen was selber aus eigener Tasche zahlen, um halt auch diese Prozesshandel ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber es war so, dass die Versicherungen mal gesagt haben, wir könnten dir jetzt diese Selbstbeteiligung erlassen, wenn du einen von uns vorgegebenen Anwalt da nimmst. Da wurde wohl irgendwie ein wettbewerbsrechtliches Verfahren geführt, das war jetzt nicht so in Ordnung. Aber ist ja schon so, dass die Versicherung wohl steuern dürfen und sagen, ja, die Erstberatung, wenn du die bei uns in Anspruch nimmst über unsere Hotline, dann erlassen wir dir die Selbstbeteiligung. Das ist wohl erlaubt.
Okay.
Und ja, wenn man als Kunde dann halt am Telefon, nennt es mal jetzt eingelullt wird, von wegen, das Problem kann man ganz einfach lösen, kommt man ja nicht auf die Idee, vielleicht zu einem Anwalt zu gehen, der sich vielleicht mit dem Problem dann doch besser auskennt.
Aber Erstberatung heißt ja eh nur, dass sie sagen, man könnte ja, so und so machen.
Wie zum Beispiel schreiben sie dann einen Brief an die Bußgeldstelle.
Aber ich meine, damit hat ja der Versicherer das Ziel erreicht. Wenn da von Anfang an ein Verteidiger dran geht an so einen Fall, werden natürlich dann auch Kosten ausgelöst. Mhm. Wenn dann so eine Hotline davon abrät, zum Anwalt zu gehen, schreibt auch selber mal eben dahin, dann sind die Kosten ja schon gespart. Und das ist letztendlich eine Strategie, die die Versicherer, alle Versicherer halt eben auch verfolgen, auf diese Art und Weise Kosten zu sparen. Und dann treten die eben, ich glaube, das sind wirklich alle Versicherer, die treten an Rechtsanwälte heran und sagen, lieber Rechtsanwalt, wenn du hier für uns halt eben arbeitest, zu einem geringeren Satz, versprechen wir dir halt eben auch entsprechende Mandate. Das heißt also, mit einem niedrigen Satz sparen die natürlich dann auch Kosten. Oder eben diese Anwaltshotlines, das heißt also, da werden Anwälte eben verpflichtet, Telefonanrufe der Versicherungsnehmer entgegenzunehmen und die dann zu beraten. Auch dafür bekommen die Anwälte Geld. Mhm. Jetzt muss man sich mal überlegen, was Anwälte überhaupt sind. Das sind freie Organe der Rechtspflege. Wenn du, Markus, zu mir kommst und sagst, du hast ein Problem, bist zu schnell gefahren oder sonst irgendwie sowas, dann erwartest du von mir als Anwalt natürlich eine Interessenvertretung, die nur deinen eigenen Interessen halt eben halt entspricht. Wenn ich jetzt zusätzlich noch andere Interessen vertrete, dann gibt es ein Problem. Dann habe ich widerstreitende Interessen. Ja. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, dein Interesse ist es halt möglichst günstig aus dem Ordnungswidrigkeitenverfahren herauszukommen. Günstig, also mit geringer oder gar keiner Sanktion am Ende. Aber der Anwalt auch noch darauf achten muss, dass er künftig von seinem Versicherer von hinten halt eben weitere Mandate bekommt. Mhm. Dann wird er natürlich darauf achten, dass er die Gebühren nicht nach oben schraubt. Das heißt also, die Kosten, die der Versicherer dann erstatten muss, hält er dann für, bemüht er sich darum, die halt niedrig zu halten. Dadurch vertritt dieser Anwalt zwei gegenläufige Interessen.
Das kann ja gar nicht gut gehen.
Nee, das ist auch meiner Ansicht nach strafrechtsrelevant. Das ist verboten, widerstreitende Interessen zu vertreten. Das heißt also, ich darf nicht irgendwo zulasten des einen Mandanten die Interessen des anderen vertreten und umgekehrt.
Aber was für ein Schlupfloch nutzen die dann? Also wenn das irgendwie Usus ist, dass so vorgegangen wird?
Ich weiß es nicht. Also da bin ich anscheinend irgendwo ein ganz einsamer Rufer in der Wüste.
Okay.
Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass also solche widerstreitenden Interessen halt irgendwo sinnvoll sind für das ganze Rechtssystem, was wir hier haben. Also wenn ich zwei Eheleute in einem Scheidungsverfahren vertrete, die unterschiedliche Interessen dann haben, dann mache ich mich strafbar. Und das wird auch letztendlich, jeder Familienrechtler kennt dieses Problem, das wird auch gnadenlos verfolgt von den Staatsanwaltschaften. Ja. Im Fall der Rechtsschutzversicherer, ich reklamiere das regelmäßig, ich halte das für wirklich unzulässig, das wird halt nach wie vor gemacht. Nur man muss halt eben auch als Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmer warnen davor, halt eben diese Dienstleistung, die die Rechtsschutzversicherer dort anbieten, wirklich anzunehmen.
Naja, also so wie du es gerade erzählst, würde ich ja sagen, die pragmatische Lösung ist für mich, ich nehme diese telefonische Erstberatung in Anspruch im Sinne von, ich lasse das Gespräch über mich ergehen, bin da mit die Selbstbeteiligung los und dann gehe ich zu meinem Anwalt.
Das ist ein praktischer Umgang, ja klar. Ich würde eher noch davon abraten, überhaupt erst zu dem Anwalt, Versicherer dahin, zu dieser Hotline. Das ist ja nicht überall so, dass man eine Selbstverteidigung vereinbart hat. Also im verkehrsrechtlichen Bereich, diese reinen Verkehrsrechtsschutzversicherung, die sollte man möglichst ohne Selbstbeteiligung abschließen. Okay. Sonst lohnt sich das alles nicht. Okay. Also eine Geschwindigkeitsüberschreitung, die kostet über den Daumen gepeilt maximal 100 Euro. Mhm. Und wenn man dann eine Selbstbeteiligung von 150 Euro hat, wäre man ganz schön blöd. Entschuldigung. Ja. Ich meine, da gibt es halt immer noch andere Sachen, Konsequenzen, Fahrerlaubnis, Punkte und so weiter, die dann noch eine Rolle spielen, die das dann auch noch rechtfertigen. Aber in diesem Nicht-Punkte-Bereich beziehungsweise im Nicht-Fahrverbotsbereich dann so eine hohe Selbstbeteiligung zu bezahlen, ist ein bisschen heftig.
Ja. Okay. Na gut. Ich bin jetzt, also tatsächlich selber immer noch unschlüssig darüber, ob ich eine Rechtsschutzversicherung brauche oder nicht.
Also, solange du kein Auto fährst, brauchst du das eigentlich nicht. Also Auto oder Motorrad.
Ja, genau. Aha,
dringend. Mopedfahrer brauchen natürlich auch. Das ist halt immer so. Ja. Ein, obwohl, da sind die Verteidigungsmöglichkeiten immer am besten. Weil die haben vorne kein Kennzeichen.
Wieder was gelernt. Haben wir noch was vergessen zum Thema Rechtsschutzversicherung? Also, aber schon sozusagen schon mitgenommen, ihr empfehlt eine Rechtsschutzversicherung. Bei bestimmten Anbietern empfehlt ihr das nicht, weil die halt, naja, hat man ja gehört. Aber grundsätzlich sozusagen schon eine sinnvolle Sache.
Ist eine sinnvolle Versicherung, ja. Die sollte man sich überlegen und wie gesagt, doch ein bisschen individuell an seine Bedürfnisse anpassen und nicht halt da im Online-Portal im Angebot anklicken.
Okay.
Die kosten übrigens gar nicht so viele. Wenn man sich das mal so anschaut, ADAC-Mitglieder, ich habe jetzt die Beträge nicht im Kopf, aber die liegen im zweistelligen Bereich. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, ich schalte einmal ein bisschen zu spät mit einem Gang nach oben beim Motorradfahren, dann habe ich die Kosten ja relativ schnell auch wieder drin. Diese 90 Euro oder 95 Euro und sehe dann einen Bußgeldbescheid von 120 Euro. Und wenn mir dann ein Verteidiger halt eben diese 120 Euro und diese zwei Punkte und das Fahrverbot wegnimmt, also es
man könnte sich natürlich auch einfach ordentlich fahren. Aber gut, das passiert
ja. Ja, aber als Zivilrechtler muss ich ja sagen, nee, wenn dann so ein Autofahrer kommt und dir die Vorfahrt nimmt und du liegst auf der Straße, ne, du hast keine Knautschzone, da ist garantiert was gebrochen und dann sind wir wieder bei dem Thema Schmerzensgeld.
Okay. Na gut, vielen Dank.
Bitte gern.
Für die, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal nachkontrollieren, ob wir mit irgendwelchen Rechtsschutzversicherern werden. Nein. Vielen Dank für den Einblick.
Aber da kann ich dir mal einen guten Anwalt empfehlen.
Ja, wirklich. für diesen Einblick in die Rechtsschutzversicherung. Thomas Kummler, kann man dich eigentlich auch noch irgendwo im Internet lesen oder bist du nur Anwalt? Das ist man, relativ selten hier in der
Rechtsschutz. Man kann mich auch im Internet lesen, also teilweise schreibe ich halt im Blog vom Carsten halt meinen Gastbeitrag, ansonsten habe ich eine Facebook-Seite.
Okay.
Oder ja, bei Twitter bin ich auch.
Bei Twitter auch. Verlinken wir alles in den Shownotes. Carsten war ja auch schon mal zu Besuch. Wissen wir ja, da das Blog, wo der Thomas auch schreibt. Und dann das andere Blog noch. Was ist das genau nochmal?
Das ist das RSV-Blog, rsv-blog.de. Das ist eine Plattform, die wir vor vielen Jahren mal eingerichtet haben, um Rechtsanwälten die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen mit dem Umgang im Umgang mit Rechtsschutzversicherern darzustellen. Da schreiben also viele Rechtsanwälte, worüber sie sich ärgern, worüber sie sich freuen, über schnelle Bezahlungen, langsame Bezahlungen oder halt morgen früh erscheint dort beispielsweise ein Vertrag, ein Beitrag, den ein Kollege geschrieben hat, weil er sich halt eben ungerecht behandelt fühlt. Da ist ein Versicherer, der sagt halt eben, wir bezahlen die Gutachterkosten, aber den Gutachter bestimmen wir. Das heißt also, der Versicherer greift quasi ins Mandatsverhältnis hinein.
Darf der doch gar nicht, oder?
Nee, finde ich auch, darf er nicht. Okay. Macht er trotzdem. Und das schildert der Kollege seinen Ärger, das stellen wir natürlich da. Über die ARK gibt es eine Menge Berichte da drin. da schreibe ich auch ziemlich viel zu, weil ich mich sehr häufig ärgere und ich gerne halt eben blogge. Das geht halt eben, aber das bin ich nicht nur alleine. Ich weiß nicht, wie viele Anwälte da jetzt mittlerweile registriert sind. Das sind 30, 40, 50. Mittlerweile ist das ein bisschen weniger geworden. Es sind ein paar weniger, die da noch reinschreiben, aber das wird auch genutzt. Das wird auch ganz gerne genutzt, um herauszufinden, welchen Versicherer man nicht nehmen soll.
Okay, man kann sagen, sollte man das lesen, bevor man eine Rechtsschutzversicherung abschließt?
Ja, ist durchaus sinnvoll. Also wir sind auch von der Finanztest da schon erwähnt worden. die guckt da auch rein. Die Versicherer lesen da auch mit.
Okay, verstehe. So, dann hattest du neulich noch einen kleinen Gastauftritt. Kannst auch noch kurz erzählen. Du warst sogar ein Bewegtbild.
Ja, da hat mich die Marie, das ist die Gastwirtin aus dem Damensalon, Neuköllner Reuterstraße, mal eingeladen. zu einem Bier und dann habe ich an der Theke da gesessen und wie der Zufall will, kam dann Le Floyd da und wir haben uns dann unterhalten. Da
waren auch noch Kameras da. Der deutsche YouTuber, aber egal.
Ja, ja, na gut, dann hatte er mich dann interviewt. Also erst die Frau Merkel, dann mich. Ja, natürlich. Fand ich also ganz toll. Also wir haben uns
hat sich gesteigert nach oben.
Ja, ja, klar, sicher. Wir haben uns dann unterhalten über die Partyfrage, sage ich immer. Warum kannst du so einen verteidigen? Das war die erste Frage, die er mir gestellt hat. Also das war das Thema. Und dann das Hauptthema war eigentlich diese Hasskommentare auf Facebook. Darüber haben wir dann ein bisschen gesprochen.
Okay. Kann man sich nicht nur anhören, sondern auch anschauen.
Jawohl.
Sehr schön. Link auch dazu im Blog zur Sendung, rechtsbelehrung.com, wo wir uns über Kommentare und Themenvorschläge immer sehr freuen, auch auf Twitter. Ich muss, glaube ich, Twitter-Namen ändern. Momentan ist noch rbl-rfm, aber vielleicht denke ich mir mal was aus, was mehr catchy ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir.
Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.